NDR Info. Redezeit.
Heute Abend mit Andreas Sperling und heute wieder als Gemeinschaftssendung mit Visite im NDR Fernsehen. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu dieser Redezeit-Visite. Und an dieser Stelle gleich der Hinweis, dass Sie uns nicht nur hören können im Radio, Sie können uns auch sehen im Internet ndr.de/redezeit. Dort gibt es unseren Video-Livestream. Wir reden über Stürze heute Abend, die Sturzgefahr im Alter und die Frage, wie man Stürze vermeiden kann. Wenn Sie mitmachen möchten, wenn Sie Fragen haben an unsere Experten, wenn Sie auch von Ihren Erfahrungen berichten wollen, dann rufen Sie uns doch gerne an unter der Rufnummer 08000 44 1777. 08000 44 1777. Sie können auch im Internet mitmachen, ndr.de/redezeit. Wenn ein junger Mensch hinfällt, dann ist das meistens eine Bagatelle, dann steht er meistens wieder auf und hat sich in der Regel auch nichts getan. Bei älteren Menschen ist das anders. Da kann ein Sturz zu erheblichen Verletzungen führen und nicht selten ist so eine Verletzung der Beginn der Pflegebedürftigkeit. In jedem Jahr gehen hunderttausende Knochenbrüche auf das Konto von Stürzen. Bevor ich Ihnen meine beiden Experten zu dem Thema hier im Studio vorstelle, wollen wir mal hören, was Menschen auf der Straße zu dem Thema sagen, ob sie sich des Sturzrisikos bewusst sind und was sie vielleicht dagegen tun. Felix Tennbaum hat sich umgehört.
Es ist einfach so, dass jüngere Menschen einfach eine bessere Sturzprophylaxe haben, ein besseres Muskelsystem und einfach mit solchen Situationen besser umgehen könnten.
Man ist nicht mehr so stabil auf den Beinen. Und dann passiert leichter mal was. Und man sollte auf keinen Fall auf Stühle steigen zu Hause. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, wo häufig was passiert. Ich tue das auch nicht mehr.
Es gibt viele Menschen, die vielleicht die eine oder andere Operation hinter sich haben und dadurch verunsichert sind, wenn sie im alltäglichen Leben Treppen steigen, geradeaus gehen, was auch immer.
Das liegt an den Gleitsichtbrillen, dann kann man nicht oftmals nicht so genau sehen, was für Absätze kommen. Also es ist natürlich wichtig, dass bei entsprechenden Stellen, Bürgersteige, Treppen und so weiter, gut sichtbar ist, wo Ränder sind und sowas.
Mein Schwiegervater ist Mitte 80, sein Leben lang ist der Fahrrad gefahren, ist der spazieren gegangen. Das sind Menschen, die selbst wenn sie dann auch mal im hohen Alter ins Krankenhaus kommen, die davon profitieren.
Ich habe schon mal so einen Kurs gemacht und das heißt Sturzprophylaxe. Da übt man ganz einfach, dass man da so auf dem Wackelteller steht, auf einem Bein stehen kann. Man muss es einfach üben.
Ja, mit einem Bein auf dem Wackelteller, das ist wohl schon eher was für Fortgeschrittene, aber sicher eine wichtige Übung, um das Gleichgewicht zu trainieren. Aber am besten macht man das am Anfang möglichst nicht alleine. Ja, die Sturzgefahr im Alter. Was sind die Folgen? Wie lassen sich Stürze vermeiden? Das ist unser Thema heute Abend in dieser Redezeit. Ich begrüße ganz herzlich zwei Gäste bei mir im Studio. Da ist zum einen Dr. Martin Willkomm. Er ist aus Lübeck zu uns gekommen. Er ist ärztlicher Direktor am Krankenhaus Rotes Kreuz in Lübeck, Chefarzt in der Geriatrie. Und Dr. Willkomm war bis eben Gast in der Visite im NDR Fernsehen und ist nun hier bei uns, um weitere Fragen zu dem Thema zu beantworten. Und rechts neben ihm sitzt Claudia Rohn, Sportwissenschaftlerin, Sporttherapeutin an der Forschungsabteilung des Albertinenhauses hier in Hamburg, dem Zentrum für Geriatrie und Gerontologie. Dr. Willkomm, es klingt ja so banal. Hinfallen, stolpern, stürzen, da denkt man vielleicht an das aufgeschürfte Knie, man denkt im schlimmsten Fall an den gebrochenen Arm, der schnell wieder zusammenwächst. Aber bei älteren Menschen sind Stürze ein großes Problem. Sie können zu erheblichen Verletzungen führen. Sagen Sie uns noch mal, welche Dimension hat dieses Thema, dieses Problem Stürze im Alter?
Das Problem der Stürze im Alter ist ein Massenproblem. Das heißt, es ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. In der hochbetagten Gruppe gehört es tatsächlich in mancher Hinsicht zum Alltag. Das heißt,
also hochbetagt sind Menschen über 80?
Über 85. Ja. Mit 80 bis 85 hat man schon ein Sturzrisiko von etwa einem Sturz pro Jahr. Das heißt, es stürzen etwa die Hälfte und davon stürzen viele sogar mehrfach. Und über 90 ist sogar die Mehrheit der Betroffenen mehr als einmal im Jahr mit einem Sturz konfrontiert. Es gibt keine kleine Gruppe, die übrigens sehr häufig stürzt. Wenn man genau nachfragt, kann das sogar wöchentlich oder täglich sein, dass es zu Stürzen oder beinahe Stürzen kommt.
Ich war sehr überrascht, als ich gelesen habe, dass auch Bewohner in Alten- und Pflegeeinrichtungen besonders gefährdet sind. Das glaubt man ja eigentlich nicht, weil man denkt, die seien dort gut behütet, bewacht und beschützt in diesen Einrichtungen. Warum ist das so?
Der Hauptgrund liegt darin, dass ein Pflegeheim sich erst jetzt in den letzten Jahren durch Präventivprogramme dorthin entwickelt, wo es eigentlich hingehört, nämlich in den Lebensalltag derer, die dort wohnen, mit einem abwechslungsreichen, schönen Leben, zu dem gerade auch Prävention, Bewegung, Sport gehört. Viele Jahre haben Pflegeheime diesen Part noch nicht so abgebildet, wie es möglich wäre. Darauf kommen wir sicher im Laufe dieser Stunde, denn die Präventivprogramme sprechen deshalb besonders gut in Pflegeheimen an. Sie haben absolut recht, dort ist nicht die Altersgrenze entscheidend, sondern das Wohnen im Pflegeheim alleine ist ein Risiko bisher, sodass dort es zu 2 bis 3 Stürzen pro Jahr kommt. Und das gilt auch für Jüngere, denn in Pflegeheimen wohnen ja gerade Pflegebedürftige, die halt auch eine Mobilitätseinschränkung haben.
Und solche Stürze können ja eben ganz unterschiedliche Ursachen haben. Darüber werden wir heute Abend noch ausführlicher sprechen. Frau Rohn, was sind denn so typische Sturzsituationen? Ist das tatsächlich die Teppichkante zu Hause? Ist das der Bordstein an der Straße?
Also es ist tatsächlich so, dass Stürze in ganz normalen Alltagssituationen passieren, wie eben die Teppichkante, aber eben auch beim nächtlichen zur Toilette gehen, beim Einkaufen, wenn man sauber macht und stolpert über den Staubsauger. Also es gibt ganz verschiedene Ursachen. Häufig ist die Person immer unter Mehrfachanforderungen. Das heißt, wenn gleichzeitig mehrere Anforderungen gestellt, wie vorhin in dem Beispiel in der Visite.
Man also das Filmbeispiel im NDR-Fernsehen vorhin, ja, genau.
Und plötzlich klingelt es an der Tür und man war woanders mit beschäftigt und dann kommt es eben zu solchen Stürzen, einfach auch, weil man unkonzentriert ist.
Wir haben auch in der Umfrage die eine Dame gehört, die gesagt hat, ich steige jetzt nicht mehr auf Stühle. Ja. Das ist sicherlich auch so ein Risiko. Man will an den Schrank, man will ans Regal und nimmt sich schnell einen Stuhl und der kommt ins Wackeln und man fällt dann runter. Sie arbeiten ja als Therapeutin und auch als Wissenschaftlerin, als Sportwissenschaftlerin in einer Forschungsabteilung am Albertinenhaus hier in Hamburg. Wie beschäftigen Sie sich denn da mit diesem Thema Sturzrisiko und Sturzprophylaxe?
Also wir versuchen da natürlich ganzheitlich ranzugehen sozusagen. Ich würde gerne konkret bleiben und würde jetzt einfach mal diese Dame rauspicken, die sich da nicht auf den Stuhl mehr traut. Wir bemühen uns immer, die Menschen individuell zu betrachten. Das heißt, man versucht, den ganzen gesamten Lebenshintergrund einmal zu durchleuchten, die verschiedenen Risikofaktoren herauszufinden, also einfach auch festzustellen, gibt es eine Multimedikation beispielsweise, kann derjenige schlecht sehen, liegen Gleichgewichtsstörungen vor, was auch immer, um dann anhand der Feststellung sozusagen einen Plan zu entwickeln, wie wir diesen Menschen helfen können. Also die meiste Expertise mündet letztlich oder kommt aus der Lukas-Langzeit-Studie, wo wir seit 17 Jahren ältere Menschen beobachten, wie sie eigentlich alt werden und was dazu führt, gesund zu altern, was ja letztlich das Hauptthema auch in Verbindung mit Sturz ist, oder eben unter bestimmten Erkrankungen im Alter dann auch zu leiden.
Ich muss jetzt mal unsere Regie fragen, ob wir schon einen Anrufer haben. Ich kann das bei mir auf dem Monitor im Moment nicht sehen, ob wir schon Anrufer haben. Wir haben schon Anrufer in der Leitung. Hören Sie uns? Schönen guten Abend.
Hallo.
Hallo. Ja, Sie sind jetzt bei uns in der Redezeit auf NDR Info. Schönen guten Abend. Mit wem sprechen wir denn?
Launhardt. Ich rufe aus der Wedemark an.
Frau Launhardt aus Niedersachsen. Haben Ganz Sie genau. eine Frage an unsere Experten oder wollen Sie von der Erfahrung berichten?
Ich wollte eigentlich mit Betroffenen Mut machen.
Ja, das ist...
Und zwar, ich leide an einer wohl relativ seltenen Erkrankung, heißt Mastozytose, hat unter anderem zur Folge, dass man sich ständig alle Knochen bricht. Und so gesehen habe ich also meinen Lebtag das auch immer getan, ohne zu ahnen, warum. Und muss daher dazu übergehen, ganz doppelt und dreifach vorsichtig zu sein, dass solche Dinge nicht passieren. Und da bin ich also schon nach circa 20 Jahren darauf gekommen, dass alles, was die Knochen nicht mehr leisten, halt die Muskeln leisten müssen. Und da gibt es also so ein ganz einfaches Gerät, Ich nenne das ein Tretkissen, weil bei mir ist das so aus aufblasbarem Plastik. Aber das gibt es auch als Wackelteller.
Also genau, Wackelteller, das hat ja auch vorhin in der Umfrage schon ein Herr gesagt, gibt es auch so als genau. Wackelkissen, auch als Sitzkissen, auf das man sich aber auch draufstellen kann.
Ja genau, und diese Dinger sind also überhaupt nicht teuer, die kann sich jeder leisten. Und wenn man 5 Minuten am Tag opfert, um darauf nun seine Tretübungen zu machen, das reicht schon. Das ist ein sanftes Ganzkörpermuskeltraining und gleichzeitig ein hervorragendes Training für den Gleichgewichtssinn.
Ja, Frau Launhardt.
Und seit ich das also gezielt wirklich täglich mache, geht es mir gut.
Ein, glaube ich, super Tipp, wahrscheinlich auch in Ihrem Sinn, Dr. Willkommen.
Ja, wobei wir finden, dass der Einsatz von Geräten, gerade solchen, die Sicherheit etwas instabilisierenden Übungen, am besten in der Gruppe und auch schrittweise dann in das eigene Programm aufgenommen werden. Überhaupt möchte ich dafür werben, dass man zwar, so wie wir es in der Visite gesehen haben, einiges zu Hause so als Starterfunktion macht, also mal am eigenen Stuhl die eigene Stabilität ausprobiert, den kleinen Gehtest vielleicht mal am besten in Bereitschaft durch eine Angehörige, vielleicht die Tochter, macht. Aber dann ist der nächste Schritt für uns ganz klar in der Gruppe weitermachen. Die eigenen Freiheiten, die man sich durch einen Mobilitätsgewinn wiederholt, wieder sicher stehen und gehen können, dann auch in der Gruppenarbeit ausbauen, in der Gruppe auch in der Dynamik merken, anderen macht es auch Spaß. Wie immer ist ja das der Teufel im Detail, wenn man sich zu Hause etwas vornimmt, zum Beispiel nach dieser Sendung sagt, das mache ich jetzt selbst, dann macht man das 1-2 Tage und dann ist irgendwas anderes dazwischen gekommen. Eine Gruppe stabilisiert so ein eigenes Vorhaben.
Dr. Willkommen hat ja vorhin in der Visite im NDR Fernsehen einige Übungen schon gezeigt, auch einige Tests gezeigt. Wer das nicht gesehen hat, kann sich das auch später noch angucken in der Mediathek hier im ndr.de oder auch auf der Visiteseite ndr.de/visite. Nochmal die Frage, Frau Rohn, wenn wir über Verletzungen sprechen nach einem Sturz, was sind denn die häufigsten Verletzungen?
Es sind also gerade mit schwerwiegenden Folgen dann häufig die Schenkelhalsbrüche, Schädelhirntraum, dergleichen mehr, die passieren. Aber natürlich ist in erster Linie, sind oft die Handgelenke beispielsweise gebrochen.
Also auch, weil jemand versucht, sich abzustützen zum Beispiel.
Genau, wenn da noch die Reaktion, die Schnelligkeit da ist, dann eben auch die Kraft vielleicht, dass dann eben nicht aufs Gesicht gestürzt wird, was auch sehr häufig ist, gerade im Alter, weil einfach die Reaktion gar nicht mehr da ist. Geschweige denn, dass das Bein abgestellt wird, wo ja die meiste Kraft doch auch in den Beinen ist, die den Sturz hätte abfangen können. Dann wird es nachher schwieriger, auch die Schulter ist häufig betroffen, also
Gesäß. Ja. Also vielfältige Verletzungen, die auch im Alter nicht mehr so schnell heilen wie bei jungen Menschen. Wir haben ja gesagt, oft ist es dann der Beginn der Pflegebedürftigkeit tatsächlich.
Das ist wahrscheinlich, also das ist darin begründet, dass sich durch solche Stürze die Mobilität einschränkt. Das heißt, die Leute, so wie eben bei diesem Stuhl, anfangen, sich einzuschränken, zu sagen, das traue ich mir nicht mehr zu, aufgrund von eben Gleichgewichtsstörungen beispielsweise oder aber auch vielleicht schlicht und ergreifend der Schwäche, der gefühlten Schwäche. Vielleicht komme ich gar nicht ordentlich auf den Stuhl hoch oder eben die Treppen auch nicht hoch. Also je nachdem, das ist ja ganz unterschiedlich bei jedem.
Unsere Anruferin, Frau Launhardt, wollte ja Mut machen, hat sie eben gesagt, aber ich glaube, dieser Mut muss auch irgendwo Grenzen haben, oder?
Das ist richtig. Der Mut ist das eine, aber die Vorsicht das andere. Wir sprechen ja darüber, dass das Stürzen auch Angst vor dem nächsten Sturz produziert. Das ist tatsächlich zum einen eine Vorsichtsmaßnahme, die der Körper hat. Wenn er ein Negativereignis hinter sich hat, sagt er, das soll dir nicht wieder passieren. Das hat aber im Alter einen gravierenden Nachteil. Aus dieser Vorsicht wird Angst. Und aus Angst wird unser an sich unwillkürlicher Gang, der von alleine läuft, zu einem willkürlichen Muster. Wir versuchen also das Gehen komplett willentlich zu steuern. Das geht nur in Grenzen gut, zumal der alte Mensch etwas langsamer denkt, er sich nicht so bewegen kann und daher mit dieser doppelten Aufmerksamkeit sich praktisch kaum noch fortbewegt. Die Gehgeschwindigkeit nimmt drastisch ab. Und das Zweite, durch diese Angst vor Stürzen, die Fear of Falling, wie die Engländer sagen, ist der nächste Sturz vorprogrammiert, weil man dann sich völlig unphysiologisch verhält, also nicht mehr nach dem Regelmuster läuft. Und dieses kann man auf der Straße beobachten, wenn man ältere Menschen sieht, wie sie sehr langsam, trotzdem unsicher gehen, nach unten auf den Boden schauen. Und das ist genau die Zielgruppe, die von einem wieder stabilisierenden Training, zum Beispiel in der Gruppe, profitiert.
Gut, und welche Angebote es da gibt, werden wir nachher noch ausführlicher sagen. Jetzt begrüße ich Anne-Lore Heider, die uns angerufen hat, und zwar aus Berlin angerufen hat. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich habe seit langem eben auch schon die Schwierigkeiten zu laufen, bin beim Neurologen gewesen, als ich unsicher war. Und er sagt immer, nein, und Sie brauchen noch keine Gehstütze. Aber also die Schwierigkeiten auf der Straße zu laufen waren immer schlimmer. Und dann hat er mich zum EMG überwiesen. Und da wurde festgestellt, Polyneuropathie mit höchster Sturzgefahr, sodass ich jetzt nur noch mit dem Rollator auf der Straße gehen kann. Ich gehe ja nun auch zweimal in der Woche zur Physiotherapie und mit Koordination auf dem Laufband und auch die Beinpresse, dass die Muskeln. Und jetzt meine Frage, aber einmal die 20 Minuten, was halten Sie davon? Man wurde mir empfohlen, auch 20 Minuten die Beine zu massieren, also die Beine nicht nur unten, die Füße zu massieren. Gibt es noch andere Möglichkeiten, was man noch zum Aufbau ein bisschen mehr machen kann?
Wer möchte antworten, Frau Rohn?
Also ich finde das ganz toll, dass Sie auf jeden Fall schon in Physiotherapie sind, Krafttraining aufgenommen haben, offenbar auch eine Gangschulung, so habe ich das jetzt verstanden, auf dem Laufband mitmachen. Von Massage der Füße natürlich, um da vielleicht auch wieder ein Gefühl sozusagen zu bekommen, ist sicherlich hilfreich. Was in jedem Fall günstig ist, ist, dass Sie versuchen, tatsächlich Ihren Alltag weiterhin aktiv zu gestalten und eben ganz gezielt diese Angebote zu nutzen. Vielleicht können Sie sich bei Ihrem Hausarzt oder eben auch Neurologen noch informieren, was es zusätzlich für Möglichkeiten gibt, die Sie nun ganz konkret umsetzen könnten. Zu Hause, sei es vielleicht auch dass man die Ernährung nochmal anguckt, ob man da vielleicht was umstellen könnte, weil viele ältere Menschen eben wenig Kraftzuwachs letztlich haben und die Muskulatur ist ja nun mal eben die Knochen führt letztlich, aber einfach zu wenig Eiweiße zu sich nehmen, also Proteine, sowas wie Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte, Eier und dergleichen mehr einfach der Muskulatur damit auch und letztlich allen Körperzellen gar nicht unbedingt die Chance geben, wieder neu zu entstehen und sich aufzubauen.
Welche Rolle spielt das Trinken eigentlich? Das ist ja immer wieder ein Thema, auch gerade bei Senioren und Senioren.
Also Trinken ist auch ein Faktor natürlich, wenn jemand vollkommen dehydriert ist, dann ist er desorientiert, da können auch Schwindel auftreten, der Blutdruck entgleist und dergleichen mehr. Also stellt natürlich auch ein Risiko dar sozusagen. Also man sollte grundsätzlich eigentlich wenigstens 1,5 Liter Flüssigkeit zu sich nehmen am Tag.
Dr. Willkomm hat vorhin zustimmend genickt. Haben Sie auch noch einen Tipp an unsere Hörerin?
Ja, ein wichtiger Punkt wird sein, tatsächlich das Krafttraining, also die Muskeln zu kräftigen. Eine Polyneuropathie, wie Sie es ja gesagt haben, ist ja eher eine Empfindungsstörung. Das heißt, man spürt zum Beispiel die Fußsohle oder die Fußballen nicht mehr so, aber die muskuläre Seite kann, insbesondere an den Muskeln, die körpernah sind, wir Mediziner sprechen von proximalen Muskeln, die kann durchaus gestärkt werden. Dort muss Ihre Polyneuropathie gar nicht so sehr wirksam sein. Also Muskelgruppen, die gesund sind und gesund bleiben, stärken. Krafttraining klingt immer nach Leistungssport, das ist es gar nicht. Wenn Sie jetzt, wo Sie vielleicht zu Hause sitzen, am Hörer, einfach eine kurze Bewegung machen und sich ein bisschen den Po lüpfen sozusagen vom Stuhl und ein wenig aufstehen und sich wieder hinsetzen. Das ist bereits Krafttraining. Und solche kleinen, einfachen Übungen mehrfach wiederholt, eine Übung, die Sie ungefähr 10-mal wiederholen, ist ungefähr, wenn Sie dann erschöpft sind, sagen, mehr schaffe ich nicht, das ist ungefähr der Übungsgrad, der so eine 70-80-prozentige Maximalkraft erreicht. Das ist dann wirklich Training. Wir sagen Hypertrophietraining von mehr Muskelmasse, Hypertrophos. Die Ernährung des Muskels wird besser, die Durchblutung. Also Krafttraining in kleinen Einzelübungen, aber ich komme immer wieder drauf, das macht man eine Zeit lang, dann sagt man, ich möchte irgendwo auch aktiviert und motiviert werden. Wir empfehlen dann, in Ihrer Nachbarschaft in Berlin gibt es ein vielfältiges Angebot. Ich kenne große Stadtteilnetzwerke, wie zum Beispiel in Pankow. Das mag nicht Ihr Stadtteil sein, aber in Pankow beispielsweise gibt es ein Qualitätsnetzwerk für Ältere. Das Kuvinia heißt es. Dort können Sie sich einfach mal mit der zuständigen Dame, Frau Dierich, in Verbindung setzen. Das ist ein ganz neutrales Netzwerk, das aber zum Beispiel so ein älteren Sportprogramm entwickelt und mit anderen zusammenarbeitet. Nur als Vorschlag.
Es gibt ja sehr viele Übungen, die man mit kleinsten Mitteln eigentlich zu Hause machen kann. Man braucht noch nicht mal einen Wackelteller oder ein Wackelkissen. Wo bekommt man denn mal eine Übersicht über solche Übungen, die jeder wirklich einfach jeden Tag zu Hause machen kann?
Eine wirkliche Institution für solche Übungen ist der Deutsche Turnerbund, der in seinen individuellen Programmen Vorreiter war und auch Bücher im Meyer und Meyer Verlag, ich will keine Einzelwerbung machen, aber dort sind viele der DTB-Bücher beheimatet hat. Sie finden auch im normalen Verbandssport wie in ihrem Landessportbund in Berlin, bei uns wäre es in Schleswig-Holstein der Landessportverband und hier in Hamburg der Hamburger Sportbund. Dort gibt es überall Programme für Ältere. In Hamburg ist ein solches Programm ja lange mit dem Hamburger Abendblatt gelaufen. Das gibt es bis heute. Und diese Älteren, mach mit, bleib fit, trainieren dann in Sporthallen in Hamburg, praktisch um die Ecke. Ein ähnliches Programm kennen wir auch in Schleswig-Holstein. Und unser Lübecker Modell Bewegungswelten, das in Pflegeheimen stattfindet, kann man auch als Älterer aus der Umgebung aufsuchen. So hat jede Stadt und jede Region ein eigenes Konzept und Programm. Und ähnlich wie hier am Albertinenhaus, wo diese Programme eine lange Tradition haben, haben auch wir in unseren geriatrischen Kliniken in Schleswig-Holstein Sturzprophylaxe-Programme, aber auch Tagesklinikangebote. Eine ganz wichtige Institution sind Tageskliniken, die an geriatrischen Kliniken überall in Deutschland angegliedert sind. Hier in Hamburg, nahezu an jeder geriatrischen Klinik, auch in Schleswig-Holstein, hat nahezu jede geriatrische Klinik so ein Angebot. Der Hausarzt schreibt eine Einweisung, wenn die Diagnose dazu passt. Und sie werden dort etwa 15 bis 20 Tage etwas komplexer trainiert als in einer reinen Einzelkrankengymnastik. Ich würde auch davon abraten, sich nur auf die Einzel-PT, wie wir sagen, Physiotherapie zu verlassen. Auch da ist das Training einmal etwas multidimensionaler, das heißt verschiedene Ecken. Der Alltag wird durch Ergotherapeuten, das Mobilitätstraining durch Physiotherapeuten, durch Ärzte wird gefragt, gibt es vielleicht doch noch versteckte Ursachen. Ich würde mich auch nie allein auf eine Polyneuropathie verlassen, also auch ein bisschen diagnostisch denken, bevor man handelt.
Sie sagen eben gerade, der Arzt schreibt eine Einweisung, dann hat man ein intensives Training. Geht das wirklich so einfach? Macht das jeder Arzt, wenn es wirklich erforderlich ist?
Ja, zum einen darf es jeder Arzt. Das heißt, ich spreche hier tatsächlich nicht vom stationären Bett. Wir sagen auch, was ambulant geht, soll ambulant laufen, ambulant vor stationär. Aber man darf auch das klassische gesetzliche Krankenversicherungssystem, dazu gehören ja die geriatrischen Tageskliniken, nicht vergessen. Das ist ein Programm, das auch erstmal Ruhe ins System bringt und so den Anschub am Anfang bringt. Dort wird auch durch die Sozialarbeiter beraten und die Sozialarbeiter geben dann Ihnen für Ihren Stadtteil auch Signale, wo Sie in Berlin dann, ich bin noch bei der Hörerin, wo Sie in Berlin dann tatsächlich ein ambulantes, präventives Angebot bekommen. Die Stadt Berlin ist reich an geriatrischen Kliniken. Sie hat ein exzellentes Netzwerk in der Stadt. Ich hatte vorhin eine Adresse genannt, es gibt noch mehrere weitere. Also an Ihren Stadtteil wenden, an Ihren Bezirk und entsprechend Angebote einholen.
Frau Heider, ich hoffe, wir haben Ihnen damit weitergeholfen. Vielen Dank.
Aber danke. Meine Frage nur noch mal, geht es denn überhaupt? Ich kann ja gar nicht mehr alleine stehen. Mein Gleichgewicht ist ja vollkommen kaputt. Wenn ich da mit dem Rollator, ich müsste mich ja an meinem Rollator festhalten. Gibt es denn da auch solche Möglichkeiten für mich?
Ja.
Mein Gleichgewicht ist vollkommen kaputt.
Ja, es macht absolut Sinn, dass Sie dieses jetzt zum einen, ich sagte es eben, in einer durchaus in einem geriatrischen System einmal systematisch angehen. Das Ganzheitliche, was die Kollegin auch vorhin sagte, ist in all unseren Kliniken eine unserer Grundideen. Und es macht überhaupt keinen Sinn, wenn Sie jetzt versuchen, Ihre Balance am Rollator zu halten. Da muss erst einmal professionell mehrere Wochen über ein ganztägiges Programm nicht nur diagnostisch geschaut werden, ob man wirklich alle Ursachen hat, auch ob die Medikamente stimmen, ob die Brille stimmt, ob hinter dem Gleichgewichtsstörung vielleicht auch eine Störung des Ohres oder eine andere Störung steht. Da ist eine ganze Latte an Diagnostik erforderlich, denn wenn Sie klingen recht jung am Telefon, ich bin Geriater, ich passe mal auf, aber ich sag's mal.
Mit 78?
Ja, wunderbar, Sie sind für mich jung, Sie sind ja fast noch ein Kind aus geriatrischer Sicht mit 78. Also lassen Sie sich nicht hängen. Sie haben eine der Diagnosen, Ihr Neurologe hat sich ja einige schon untersucht, aber ich kann Ihnen, Frau Heider, nur den Rat geben, nehmen Sie sich ein bisschen Zeit, wagen Sie diesen Schritt, Ihren Hausarzt anzusprechen, zu sagen, ich möchte mal in so eine Tagesklinik, wie der Dr. Wilkom mir das empfohlen hat, die gibt es in Berlin, der wird sich nicht wundern, sondern sagen, gute Idee, mache ich, aber ich möchte dem Kollegen nicht vorgreifen, natürlich muss die Indikation stimmen.
Genau, Frau Heider, vielen Dank. Wir wünschen Ihnen alles Gute und ich begrüße jetzt Wilfried Herzke, der aus Sande bei Wilhelmshaven angerufen hat. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Ihre Frage bitte.
Ich bin im Juli letzten Jahres mit dem Fahrrad gestürzt durch Unachtsamkeit und auf die Seite und Oberschenkel-Halsbruch. dieser Oberschenkelhalsbruch ist genagelt worden. Und gut 10 Tage in der Klinik, dann 3 Wochen zu Hause, 3 Wochen Reha. Und jetzt bin ich zu Hause, mache hier Übungen, Physiotherapie 18 Mal. Habe ich dann aber aufgegeben, weil ich die Übungen alle alleine zu Hause machen kann. Jetzt meine Frage, ich kann immer noch nicht richtig ohne Gehhilfen laufen, in der Wohnung wohl, aber längere Strecken auf der Straße und so muss ich immer irgendwas dabei haben. Meine Frage, ist das normal? Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, dass ich 72 Jahre alt bin.
Ja, also auch noch ein Kind aus Sicht von Dr. Willkomm. Die Frage gebe ich an Dr. Willkomm weiter.
Ja, zum einen ist ein wichtiger Grund, wenn Sie eine solche Oberschenkelfraktur hatten und die genagelt wurde, heilt sie in der Regel folgenlos aus. Das heißt, das Bein ist anschließend so stabil wie vorher. Wenn Sie aber noch solche Beschwerden verspüren, gibt es einige wichtige Ursachen, die das sein können. Und eine der verkannten Ursachen kann eine Beckenringfraktur sein. Das heißt, Sie haben sich nicht nur den Oberschenkel gebrochen, sondern es gibt eine sogenannte vordere oder, die sieht man noch schlechter, eine hintere Beckenringfraktur. Das sind fissurale Frakturen. Die sieht man nicht als Bruchspalt, sondern man muss zum Beispiel eine Computertomographie machen, um das zu sehen. Also ein ganz früher Ratschlag, sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt. Dieser wird eine ähnliche Idee sicherlich haben und ganz wichtig, bevor man solche doch offensichtlich heftigen Schmerzen nach dieser Zeit, da sind ja 3 Wochen zu Hause und Reha und akut vergangen, so toleriert oder gar Ihnen jetzt ein tolles Bewegungsprogramm vorschlägt. Hier gilt zuallererst, da steckt noch eine andere Ursache dahinter. Ganz banal kann es auch zu einer etwas ungünstigen Veränderung der Lage gekommen sein beim Heilen. Man sollte also auch das ganz normale Röntgenbild in 2 Ebenen von der betroffenen Hüfte zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls nicht vergessen. Und ich sage es nochmal, die andere Ursache ist nicht ganz selten. Bei mir in der geriatrischen Klinik haben wir eine kleine Statistik geführt und wir haben gesehen, dass hinter den Ursachen, den Schmerzen, die Sie jetzt gerade beschreiben, nach Oberschenkelfrakturen, in ungefähr jedem 10. Fall eine solche versteckte Beckenringfraktur Ursache war. Und wenn man die findet, kennt man die Ursache. Das heilt dann etwas länger. Man muss glücklicherweise nicht viel verändern, aber man hat Ruhe in dem Gedanken, was ist da passiert.
Herr Herzke, vielen Dank für Ihren Anruf.
Ja, mehr als ein halbes Jahr her auch das Ganze schon. Ja. Und
dann wird es Zeit für eine folgende Diagnostik, um zu schauen, warum es heute noch wehtut.
Alles Gute für Sie und vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Herzke. Frau Rohn, lassen Sie uns noch mal sprechen über Risikofaktoren. Man unterscheidet da ja intrinsische, extrinsische, man kann auch sagen interne, externe, also Risikofaktoren, die einmal bei uns liegen, aber eben auch Risikofaktoren, die draußen liegen, wie die Teppichkante. Was sind denn so die wichtigsten Risikofaktoren für einen Sturz erstmal bei uns selbst?
Ja, also es ist tatsächlich diese beiden Sturzursachen sozusagen, sowohl die nur inneren wie eben Blutdruckentgleisungen, Ohnmacht mit oder ohne Bewusstseinsverluste, das sind tatsächlich die wenigsten Sturzursachen, genauso wie Gewalteinwirkung von außen oder eben das Stürzen über die Teppichkante, beziehungsweise bei diesem Sturz über die Teppichkante sind immer mehrere Ursachen.
Es ist ja auch immer die Frage, liegt es nun an der Teppichkante oder liegt es daran, dass jemand nicht mehr so ein gutes Koordinationsvermögen hat, ne, und dann eben über diese Teppichkante
genau,
stolpert?
Also ich würde immer versuchen, mit den Menschen eben ganz genau anzusehen, zu sehen, hat sich vielleicht das Sehen verschlechtert? Vorhin wurde es auch im Beispiel genannt, das Gleitsichtbrillen.
Genau, in der Umfrage sagte auch jemand Gleitsichtbrillen, da kann man ja die Stufen der Treppe nicht mehr richtig erkennen.
Ob man in so einen Abgrund tritt, wenn man den Bürgersteig runtergeht, oder aber eben auch das Hörvermögen wurde auch schon angesprochen, vielleicht Erkrankungen Gleichgewichtsorgan. Es gibt ja auch die Multimedikation auch schon mehrfach angesprochen.
Also wenn jemand eine große Zahl an Medikamenten jeden Tag nehmen muss.
Genau, aber eine der größten Gefahren sozusagen für Stürze auch im Alter ist letztlich auch ein Kraftmangel, also ein Kraftverlust. Es ist ja physiologisch so, dass wir ab dem 30. Lebensjahr rein theoretisch Kraft abbauen sozusagen, bis zum 70. Lebensjahr sogar 1%, wenn wir eben nichts dagegen tun. Das heißt, wenn wir dann eben gestürzt sind, wenn wir irgendwelche Erkrankungen am Bewegungsapparat haben, wie eine Arthrose, die Schmerzen verursachen oder eben so ein Sturz, Solche Dinge führen zu Bewegungseinschränkungen. Das heißt, wir schränken unseren Alltag ein, wir nutzen unsere Muskulatur nicht, wir bewegen uns letztlich nachher auf der Ebene zu Hause vielleicht. Und dann kann so eine Teppichkante gefährlich werden, sozusagen, wenn ich schon so wenig Kraft habe, dass ich beim Gehen den Fuß nicht hoch genug hebe, sozusagen, um über diese Teppichkante zu kommen. Dann ist es immer.
Ja, wie kann denn jemand jetzt sein Sturzrisiko testen?
Wir haben an der Forschungsabteilung einen Sturzrisikocheck entwickelt. Das ist ein ganz umfangreiches Manual letztlich, wo jeder Einzelne tatsächlich in einem Selbsttest herausfinden kann, welche Risikofaktoren bei ihm selbst vorhanden sind. Sei es eben das Sehen, das Hören, was ich gerade genannt habe, aber eben auch Kraftmangel beispielsweise. Da gibt es auch einen ganz einfachen Test letztlich, um das festzustellen, den auch jeder zu Hause durchführen kann. Aber es ist eben erstmal die Kunst, überhaupt festzustellen, was sind denn tatsächlich Risikofaktoren? Welche Risikofaktoren habe ich? Wie summiere ich die sozusagen? Wie zähle ich die zusammen? Welche Gewichtung hat welcher Risikofaktor? Und dann können die Leute tatsächlich selber ihr Sturzrisiko einschätzen. Und in diesem Sturzrisikocheck wird eben auch immer noch eine Empfehlung, ein Tipp und ganz konkrete Ansprechpartner genannt, an die man sich wenden kann. Das ist natürlich hier in Hamburg sozusagen. Sie finden diesen Sturzrisikocheck auf der Seite www.hamburg.de/gesundheit-im-alter. Und dort gibt es auch noch andere Produkte sozusagen der Forschungsabteilung, aber das ist etwas, was ich wirklich jedem empfehlen könnte, einfach mit sich da auch nochmal ehrlich zu sein, weil es wird auch nicht nur in jungen Jahren der Sturz bagatellisiert, sondern auch im Alter. Viele Leute, mit denen ich spreche, die sagen, naja, das war ja gar kein Sturz, ich bin doch mit der Jacke am Rad hängen geblieben. Beispielsweise, also es gibt so diese alltäglichen Situationen, wo man eben über den Staubsauger gefallen ist und sich im Türrahmen abfangen konnte, das wird nicht als Sturz identifiziert.
So, solche Tests, die es ja hier in Hamburg gibt, die es sicherlich auch in anderen Bundesländern gibt, können das Senioren und Senioren alleine bewältigen oder sollten sie sich dafür Hilfe suchen, Dr. Willkomm?
Zum einen ist dieses große Sturzrepertoire für manchen auch ein Hemmschuh zu sagen, das mache ich jetzt mit mir, deshalb bin ich der Meinung, es macht Sinn, dass man auch eine ganz kurze Information sich selber holen kann. Der einfache Gehtest, den ich vorhin in der Visite gezeigt habe, dieser 3-Meter-Test in Anwesenheit möglichst eines zweiten, falls Unsicherheiten bestehen, da kann man schon sehen, oh, ich bin aber sehr unsicher. Das fällt vor allem auch dem begleitenden Angehörigen zum Beispiel auf. Im Sturzrisiken kann man schon selber sehr schnell sehen, wenn man sich unsicher fühlt, ist das für sich schon ein Sturzrisiko. Und gerade das Gleichgewicht, nicht mehr sicher auf zwei Beinen zu stehen, ist auch etwas, was durchaus auffällt. Und zwar können wir normalerweise locker mehrere Sekunden, manche stehen ja auch mal so eine Viertelstunde, sicher. Ein älterer Mensch, der plötzlich kaum noch 5 bis 10 Sekunden sicher steht, das schon gar mit geschlossenen Augen überhaupt nicht mehr kann, der hat per se ein Sturzrisiko. Und dann ist in der zweiten Stufe eine sorgfältige Testung notwendig. In geriatrischen Kliniken passiert das beim Aufnahmetag. Das heißt, dort wird dieser kleine Test, der Timed Up and Go, dieser 3-Meter-Test hin zurück widersetzen, immer durchgeführt. Und es gibt verschiedene Gehstreckentests und dann eine ganze Batterie, die folgt, wenn man dem Sturz genau auf die Spur kommen möchte.
Lassen Sie uns diesen Test nochmal kurz beschreiben. Man kann ihn sich ja auch nochmal im Film auf der Visiteseite im Internet angucken. Kurzer Gehtest, eigentlich nur auf dem Stuhl sitzen, aufstehen, 3 Meter gehen und wieder zurück. Und die Strecke und wieder hinsetzen. Und das sollte man im besten Fall unter 10 Sekunden schaffen.
Genau, da ist dann auch mit großer Wahrscheinlichkeit das gut gelaufen. Allerdings, wenn man sehr unsicher dabei gegangen ist, wenn man durch die Geschwindigkeit Sicherheit verloren hat und das sichtbar wird, dann ist auch ein so schnelles Ergebnis durchaus nicht normal. Man sollte also den Test so machen, dass man sicher geht. Und dieser Test ist dann auch erstmal nur ein Sekundenwert. Und wie die Kollegin ganz richtig sagt, kann man damit nur ein allgemeines Sturzrisiko, eine allgemeine Gehgeschwindigkeitsveränderung sehen. Und das genauere Bild macht man sich dann durch spezielle Untersuchungen.
Wir haben wieder einen Anrufer in der Leitung hier in der Redezeit auf NDR Info. Wolfgang Bülk ist das, der aus Bad Schwartau anruft. Schönen guten Abend.
Moin, moin, sage ich.
Moin, moin.
Ja, ich habe keine Frage, sondern wollte von meinen Erfahrungen sprechen.
Sehr gerne, sehr
und
gerne.
Und zwar bin ich blind, 87 Jahre alt und blind und hatte vor vor ein paar Monaten, vor einem Dreivierteljahr, wollen wir sagen, immer Schwindelgefühle. Und die habe ich dann immer auf meine Blindheit geschoben. Dann hörte ich zufällig mal in der Visite-Sendung, dass Schwindelgefühle auch von Medikamenten kommen können. Daraufhin hatte ich vor einem Jahr eine Herzoperation und danach hat man mir zwei Blutverdünner und einen Blutdrucksenker verschrieben. Und dann, wie ich das gehört habe, habe ich natürlich erstmal mir die Beipackzettel rausgesucht und mir die vorlesen lassen. Können Sie sich vorstellen, was das bedeutet für einen Blinden? Und stand dann wirklich auf dem einen bei Schwindelgefühlen sofort absetzen. Und zwar war das der Blutdrucksenker. Und den habe ich dann natürlich gleich abgesetzt und habe mir jetzt auch ein Blutdruckmessgerät angeschafft, ein sprechendes. Und das sagt mir jetzt jeden Tag, Blutdruck normal oder optimal. Also brauche ich diese Blutdrucksenker nicht. Und nach ein paar Wochen sind diese Schwindelgefühle auch wirklich wieder besser geworden, weggekommen. Ja, und sonst beim Gehen, bei der Sicherheit, hörte ich gerade so die Füße. Das habe ich mir natürlich angewöhnt als Blinder. Nur mit dem weißen Langstock und die Füße immer etwas höher. Sonst bleibt man doch an jeder Kante hängen.
Das ist sicherlich
das nur als Tipp an meine.
Sehr wichtiger Tipp, Dr. Willkomm.
Ja, zum einen freue ich mich natürlich, dass Sie aus meiner Heimatstadt Schwartau anrufen. Und zum anderen kann ich auch Ihnen empfehlen, weil Sie schon so viel selbst gemacht haben, auch da sich eine Gruppe zu suchen. In Bad Schwartau gibt es Gruppen, in Lübeck aber auch. Sie kommen ja schnell in die Innenstadt. Wenn Sie einen Bus nehmen, öffentliches Verkehrsmittel, wenn Sie noch fahren im öffentlichen Verkehrsmittel, auch sowas ist wichtig, seine Aktivität nicht zurückzuziehen. Auch das hatten wir ja hier am Anfang schon angesprochen. Ein ganz wesentlicher Punkt für diese Immobilisierung, dass man sich zurückzieht, ist ja die Sorge zu stürzen. Und der Sturz selber ist zwar das eine Risiko, aber das andere ist die Vereinsamung, also der Rückzug aus dem sozialen Gefüge. Dafür hat beispielsweise das Präventivprogramm der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Präventivprogramm bewegt älter werden und im Alter bewegt sein, heute viel Gutes getan. Dort werden Gruppen bundesweit gefördert, in welchen dieses Bewegungsprogramm entweder als Individualprogramm gefördert wird. Das ist so ein Alltagstrainingsprogramm, das gibt es. Das kann man auch im Netz laden. Das ist auch für jüngere Ältere geeignet, so über 60. Herr Frohböse aus Köln ist da ein großer Promoter dieses Systems. Das läuft ganz toll. Da gibt es auch einen Adventskalender und Ähnliches. Und das andere sind Linien, die zwar unter dem Dach der Pflegeeinrichtungen laufen, so wie unser Lübecker Modell Bewegungswelten, das aber auch bundesweit zunehmend in Pflegeeinrichtungen verbreitet wird. Und dann kann man zum Beispiel in Schwartau oder in Lübeck, demnächst eben auch in Bad Schwartau, in Pflegeeinrichtungen so ein Programm auch als Ältere aus der Umgebung mitmachen. Sie sehen, das ist gar nicht so schlimm. Das sind sogar nette Häuser und es öffnet ein bisschen die Türen. Wir sind also wirklich der Meinung, es ist nicht alleine damit getan, Kraft aufzubauen oder sich selber zu stärken, sondern die Lebensqualität im Alter wieder Freude am Leben zu haben. Alter ist was Schönes, wenn es schön läuft und wenn es nach Ihren Regeln läuft. Das ist eine meiner wichtigsten Botschaften. Konzentrieren Sie sich nicht nur auf das Schlechte, was Sie inzwischen haben, sondern auch auf das Gute. Wenn Sie trainieren, um an einer Gruppe teilzunehmen, ist Ihre Motivation teilzunehmen viel höher, als wenn Sie nur den Sturz vermeiden wollen. Denn wo ist da die Belohnung, außer nicht zu stürzen?
Herr Bülk, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf hier in der Redezeit auf NDR Info. Vorsicht, Stolperfallen, wie lassen sich Stürze im Alter vermeiden? Das ist unser Thema heute, zusammen mit Visite im NDR Fernsehen. Nochmal unsere Telefonnummer 08000 441777, 08000 441777. Und Sie können uns auch im Internet schreiben, ndr.de/redezeit. Außerdem nochmal der Hinweis, dass Sie diese Sendung nicht nur im Radio finden, sondern auch im Internet als Video-Livestream. Und jetzt ist meine Kollegin Silvia Buckel ins Studio gekommen. Sie hat heute Abend die Mails gesichtet, die in unserem Mail-Postfach angekommen sind. Silvia, was möchten die Hörerinnen und Hörer denn da wissen?
Ein Stichwort ist vorhin, glaube ich, schon gefallen. Da ging es um Schwindel.
Genau, das hatte eben gerade der Herr Bülk auch aus Bad Schwartau. Ja.
Und das beschäftigt auch unsere Hörerin Silvia Germer aus Salzgitter-Tiede. Sie schreibt, dass sie seit längerer Zeit urplötzlich auftretenden Schwindel hat, der in unterschiedlicher Zeitfolge auftritt. Sie war schon bei verschiedenen Ärzten, HNO, Neurologen, hat ein MRT machen lassen, Halsschlagadern kontrollieren. Es wurde nichts gefunden. Und der Schwindel ist so anhaltend und stark, dass sie sich dann zu Hause manchmal auf den Boden legen muss, bis der dann wieder weg ist. Jetzt fragt sie natürlich, was kann ich dagegen noch unternehmen? Weil die Frau hat natürlich Sorge, dass sie jetzt mal stürzen könnte, wenn dann so eine Schwindelattacke kommt und sie sich eben nicht mehr rechtzeitig auf den Boden legen kann. Ja. Also was kann sie noch unternehmen?
Da ist natürlich schon eine ganze Menge an Diagnostik gelaufen, um herauszufinden, wo dieser Schwindel herkommt. Ist natürlich vielleicht auch ganz interessant zu wissen, ob es so ein Schwankschwindel oder ein Drehschwindel ist. Es gibt tatsächlich Patienten, die im Bett liegen und wissen, dass sie liegen.
Das hat sie nicht. Also sie schreibt auch, sie hat keinen Lagerungsschwindel. Das ist es nicht.
Nee, nicht also es kann ja, wenn einem schwindelig ist, kann man schwanken, das Gefühl haben zu schwanken oder sich zu drehen. Mhm. Das ist ein unterschiedlicher Schwindel.
Ja, so genau hat sie das leider nicht beschrieben. Aber.
Es gibt da tatsächlich solche Schwierigkeiten. Also für solche Menschen häufig wird dort eigentlich beim HNO-Arzt eben auch geholfen, wo beispielsweise das Gleichgewichtsorgan dann tatsächlich irgendwelche Störungen, Erkrankungen vorliegen sozusagen. Ich habe jetzt nur HNO-Arzt,
Neurologen. Sie hat ein MRT machen lassen. Ja. Und die Halsschlagadern kontrollieren lassen und dabei ist nichts rausgekommen. Ja, vielleicht kann man es ihr so helfen, dass man sagt, macht sie es richtig, wenn sie sich sozusagen gleich hinlegt, wenn sie merkt, da kommt ein Schwindel oder kann sie da noch was anderes machen?
Also eins finde ich wichtig, auch an dieser Stelle zu sagen, wir Ärzte finden bei weitem nicht immer die Ursache für Schwindel. Je älter ein Patient ist oder eine Patientin, umso eher wird die Ursache unbekannt bleiben. Früher sagte man dann, das sind die Gehirngefäße und irgendwo sitzt dieser Schwindel, aber der Ehrlichkeit halber muss man sagen, man weiß es tatsächlich nicht. Sondern hier geht es eher darum, wie gehe ich mit mir und meinem Schwindel um. Denn das Versprechen, irgendeiner wird den schon wegkriegen, führt dazu, dass man sich nicht damit auseinandersetzt, wie man nun dagegen etwas tut. Und eines der wichtigsten Signale ist, Schwindel ist dann vielleicht als solche Sache, als Symptom nicht heilbar, aber man kann ihn gut in den Griff kriegen, im besten Sinne des Wortes. Hier ist tatsächlich das von mir nicht immer geliebte Hilfsmittel Rollator hilfreich. Der Rollator führt dazu, dass man mit beiden Händen festhält. Damit sind viele Schwindelformen bereits im Griff, im besten Sinne des Wortes. Das zweite ist die Mobilität und frische Luft und Kontakt mit anderen führt dazu, dass der Schwindel nicht mehr als so unangenehm wahrgenommen wird, wenn man durch Schwindel in der Wohnung festgehalten wird, sich nicht mehr traut rauszugehen, dann wird er zu dem dominierenden Symptom. Von der Seite aus sollte man gerade in der Altersmedizin nicht das wichtigste Anliegen darin haben, jede Diagnose zu erkennen und zu heilen, sondern auch einen Weg für den Patienten und die Patientin aufzuweisen mit den Dingen, die man im Alter so gesammelt hat, wie Steine am Strand, hat man im Alter einiges, was man an Wehwehchen hat und das ist nun mal da. Und der Umgang damit ist eigentlich schon ein großer Schritt hin zur Akzeptanz und zum Umsetzen der Dinge, die trotz solcher Symptome ein lebenswohles Leben einem ermöglichen.
Jürgen, ganz kurz, würden Sie denn, wir haben ja viele Fragen auch von Patienten, die über Schwindel klagen, auch Schwindel als Sturzursache. Würden Sie denen empfehlen, sich auch nochmal an eine der Schwindelambulanzen zu wenden, die es ja häufig gibt an Krankenhäusern?
Darauf wäre ich jetzt gekommen, denn die Schwindelambulanz fasst das, was bisher in Einzelschritten bei ihr gemacht wurde, bei der Hörerin, zusammen. Schwindelambulanzen, wir haben in Lübeck Herrn Helmchen mit seiner Ambulanz, das ist eine ganz bekannte, aber es gibt ähnliche Schwindelambulanzen auch in vielen anderen deutschen Städten und im ländlichen Bereich. Das ist heute sehr verbreitet. Schwindelambulanzen gehen der Sache auf den Grund. Häufig sind Neurologen dort diejenigen, die das Gesamtportfolio in der Hand haben, aber auch Kardiologen. Eben fehlte eine wichtige Ursache, nämlich eine Rhythmusstörung des Herzens. Sowohl ein zu langsames als auch ein zu schnelles Herz mit Aussetzern kann Schwindel auslösen. Hier wurden ja schon einige wichtige Untersuchungen gemacht. Man kann nur etwa jede dritte Schwindelursache in etwa finden bei über 70-Jährigen. Zwei Drittel bleiben relativ unbekannt, insbesondere schlecht behandelbar. Aber dieses Drittel sollte man auf jeden Fall als Chance nutzen, denn da kann mal so etwas Banales wie eine langsam schlagende Herzaktion, eine Bradykardie dahinter stecken, die man durch eine geeignete kardiologische Methode dann auch heilen kann.
Noch eine Mail?
Ja, dann haben wir noch eine Hörerin, Eva Kowaleski aus Holst. Und sie vermutet so ein bisschen eine Sehschwäche. Sie schreibt, also den ersten Sturz hatte sie, als sie sich sicher fühlte, um 8 Uhr morgens die Zeitung holte. Und sie schreibt, es war noch nicht glatt. Aber ich rutschte und plupste dann erstmal auf ihren Po und dann auf den Kopf. Und das zweite Mal, als sie einfach morgens zur Toilette ging. Und also es ist jetzt nicht so viel passiert. Jetzt ist das Kinn aufgeschlagen. Aber jetzt vermutet sie eine Sehschwäche und sagt so einfach zu viel Pech. Die Mitmenschen schauen nur zu und keiner denkt mit. Ist jetzt bei dieser Hörerin es damit getan, dass sie einen Sehtest macht? Oder ist es vielleicht auch sowas, dass sie es auch nicht so ganz richtig einschätzt, vielleicht mit der Glätte und ihrer Sicherheit auf den Beinen?
Stürze sind ja meistens durch mehrere Ursachen gekennzeichnet. Zum einen kann natürlich eine Sehschwäche dazu führen, dass man eben die Entfernung nicht richtig einschätzt oder irgendwelche Gegenstände überhaupt gar nicht sieht. Und wenn die Hörerin selber festgestellt hat, dass sich ihr Sehen verschlechtert hat, dann würde ich unbedingt raten, zum Augenarzt zu gehen, das untersuchen zu lassen. Vielleicht ist ja auch eine Eintrübung der Linse, was auch immer. Nichtsdestotrotz würde ich auch eben andere Ursachen versuchen festzustellen, dass vielleicht eine Gefühlsempfindung im Fuß auf einmal ist oder ob es vielleicht doch die Schmerzen waren, die von der Arthrose im Knie herrührt oder. Es gibt ja so viele Faktoren, die damit reinspielen, die für denjenigen, der in dieser Situation ist, das gar nicht mehr wahrnimmt, nicht erlebt sozusagen, weil das schon so normal ist. Mhm. Das Knie tut ja immer weh. Mhm. Also nur als Beispiel, also ich würde da tatsächlich mich nochmal gründlich untersuchen lassen, auch eben in der Geriatrie oder geriatrischen Institutsambulanz beispielsweise, weil wenn je häufiger jemand stürzt, desto größer wird die Sturzangst und desto größer werden eben die Rückzugstendenzen, sodass letztlich das ganz normale Leben immer mehr eingeschränkt wird.
Gut, okay, ja, soweit kleine Auszüge aus unseren Mails. Vielen Dank, Silvia Buckel. Und ich würde gerne noch auf ein Stichwort zu sprechen kommen, was eben auch bei unserem Anrufer Herrn Bülk anklang, das Thema Medikamente. Viele, gerade ältere Menschen, müssen ja viele Medikamente jeden Tag nehmen. Multimedikation ist da ja auch ein Thema. 3, 4, 5, 6 unterschiedliche Präparate. Inwieweit kann oder können diese Medikamente auch durch Wechselwirkungen das Sturzrisiko erhöhen?
Das ist ein sehr bekannter Effekt, den Sie da ansprechen, wobei ich mich wehre, immer von der Anzahl der Tabletten gleich zu sagen, da hier kommt das Risiko. Es gibt schon gute Studien, die sagen, ab 3 Tablettenarten ist das Risiko erhöht, signifikant erhöht, wissenschaftlich bewiesen. Aber auf der anderen Seite nehmen Patienten, wenn man genauer in diese Tablettenportfolios schaut, manchmal ein Präparat wie Calcium oder eine Schilddrüsenhormonersatztherapie, die notwendig und sinnvoll ist. Es ist also nicht klug, wenn jemand 5, 6, 7 Tablettensorten nimmt, zu sagen, 3 muss reichen. Das ist auch nicht mehr moderne Medizin. Zum Beispiel sind Fettsenker, also Blutfettsenker, die durchaus ein Risiko mindern, auch im hohen Alter wirksam. Und es macht überhaupt keinen Sinn, bei 80-Jährigen zu sagen, du bist 80, du sollst nur 3 Sorten an Tabletten nehmen. Dann nimm mal 3 und dann kannst du dir bei diesen anderen 3 das abschminken, das nehmen wir mal alles raus. Wir fragen in den Visiten, ich bin ja von Haus aus Internist, ich frage immer, welche Krankheit wollen Sie denn gerne haben? Wenn ich jetzt Ihren Fettsenker absetze, haben Sie eine Tablette weniger und ein Risiko für einen Schlaganfall und Herzinfarkt mehr. Und das setzt sich bei 80-Jährigen, die haben eine Lebensprognose von 15 bis 18 Jahren, noch deutlich durch. Und das gilt für viele Medikamente. Man sollte eher den Fokus auf die wirklich für Schwindel, für Sturzrisiken wirksamen Medikamente schauen. Und die Kollegin hatte zu Recht die Hochdrucksenker genannt, wo oft in der Klinik zu hoch eingestellt wird in der Akutsituation, da kommt noch Stress hinzu. Und wenn man dann abkühlt, zum Beispiel in der geriatrischen Weiterbehandlung, sehen wir oft, da können wir von den 3, 4 Medikamenten, die akut notwendig waren, deutlich die Zahl reduzieren. Also genauer hingucken, um welche Medikamente es sich handelt. Bei Hochdruckmedikamenten, bei Schlafmitteln, die haben oft im Alter einen Überhang. Auch einige Schmerzmittelsorten haben deutlich schlafanstoßende Wirkung. Schmerzmittel sind wichtig. Bei chronischen Rückenleiden werden sie oft heute langjährig gegeben, aber sie haben eine Nebenwirkung und die gehört dazu. Es geht einem besser, man schläft besser, ist das eine, aber oft ist auch eine schlafanstoßende Wirkung da. Antidepressiva, Neuroleptika will ich nicht vergessen, Medikamente, die Depressionen heilen sollen oder die insgesamt eine bessere Grundstimmung erzeugen sollen, haben eine Fülle an Nebenwirkungen, sodass gerade in diesen Tablettenarten es sich lohnt, einmal genauer hinzuschauen.
Aber wer hilft denn da nun den Betroffenen? Sollen die mit ihrem Packen Medikamente zum Hausarzt gehen, auf den Tisch legen und sagen, guck mal, Sie nicken, Frau Rohn?
Ja, ganz genau so.
Kann der Arzt da tatsächlich helfen oder sollte man da auch die Hilfe von Apotheken in Anspruch nehmen?
Man kann sicherlich auch in Apotheken nachfragen.
Ich glaube, die verlangen Geld, ne, wenn man bei der Apotheke seine Medikamente checken lässt.
Genau, und beim Hausarzt kann man eben einen Medikamentenplan erstellen. Im Ideal Idealfall weiß der Hausarzt auch über alle Medikamente, die eingenommen werden, Bescheid. Was man dort eben aber auch nicht unterschlagen sollte, sind irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Auch die werden häufig täglich eingenommen sozusagen. Und dass sich dann der Hausarzt nochmal mit dem Patienten zusammen hinsetzt, die Medikamente anschaut und überlegt wird sozusagen auch eben vom Hausarzt aus, welche Medikamente beeinflussen sich gegenseitig, was könnte man vielleicht mal antesten, abzusetzen oder eben auch nicht. Und das ist was, was vorhin so ein bisschen untergegangen ist, das war ja ein eigenständiges Absetzen der Medikamente, so hatte ich das verstanden, was natürlich auch sehr gefährlich sein kann, wie das Herr Dr. Wilkom gerade sagte.
Ja, ich begrüße jetzt die nächste Anruferin. Ilse Dörsam aus Pirmasens wartet schon eine ganze Zeit in der Leitung. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was können wir für Sie tun?
Ja, ich habe eine ganz einfache, aber für mich sehr wichtige Frage. Ich habe jetzt mitgehört, ich kann leider Ihren norddeutschen Sender nicht haben. Ich habe Visite immer über Fernsehen.
Ja.
Da habe ich wunderbare Dinge gehört, diese ganze über Sturzgefahr und Sicherheiten und so weiter. Meine Frage wäre, gibt es für dieses Thema eine Anweisung? Gibt es Literatur? Ich höre, was Sie da alles im Norden haben, Bewegungsprogramme und Ambulanzen und so weiter. Das habe ich alles nicht. Ich lebe allein. Ja. Ich habe keine, der mich führt. Ich wäre dankbar für ein Heft, eine Anweisung, wo mir plastisch gezeigt wird, da laufe ich hin. Diese Übungen, ich halte es für so sinnvoll, aber ich bin nicht so fantasievoll. Ich wäre dankbar für eine. Wo kann ich mich hinwenden?
Dr. Wilkom hat vorhin ja auch schon mal einen kleinen Literaturtipp gegeben. Vielleicht könnten Sie noch mal allgemein sagen, das betrifft ja viele und interessiert auch viele. Wo bekommt man allgemein verständlich und hilfreiche Informationen?
Ja, mir gefällt da tatsächlich sehr gut die Reihe des Deutschen Turnerbundes zur Bewegungsprogrammen für Ältere. Es gibt auch direkt da im Meyer und Meyer Verlag, schreibt sich mit Y Literatur. Und das zweite ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Köln. Diese sollten Sie, wenn Sie selber googeln, einfach mal sich suchen, zum Beispiel älter werden in Balance, oder Sie suchen sich Lübecker Modell Bewegungswelten, schon sind Sie auf der bundeszentralen Seite und gleich in diesen Bewegungsprogrammen. Dort gibt es einen Download bereit. Wenn das für Sie ein bisschen viel ist, nehmen Sie Ihren Enkel oder nehmen Sie Ihren Sohn oder Ihre Tochter und sagen Sie, ich brauche. Ein Weg in Ihre örtliche Buchhandlung lohnt sich. Sie sagen dort, ich möchte etwas zur Bewegung haben. Eine gute Buchhandlung kann Ihnen da auch mehr als den einen Verlag nennen. Aber ich warne davor, dicke Literatur zu wälzen, wo dann Zahlen kommen, warum das so wichtig ist. Sie brauchen etwas gut bebildert, Einzelübungen, die man nachmachen kann. Und ich glaube auch in Pirmasens, wo Sie ja, von wo aus Sie anrufen, gibt es, wenn Sie sich einfach mal vor Ort auf Ihrem, ja, im Rathaus schlicht erkundigen, sofort Unterstützung. Denn gerade diese Verbände, die ich genannt habe, wie der Ihr Landessportverband oder der Turnerbund, auch der Rehab- und Behindertensportverband, RBSV, das sind alles Verbände, die bundesweit viele, viele Mitglieder haben und auch überall Geschäftsstellen. Und Ältere und Sport für Ältere ist heute ein Thema auch in gerade den Verbänden geworden, die früher mit Kindern und Jugendlichen viel Erfahrung haben. Da sind die Mitgliederzahlen eher rückläufig heute, sodass man sich auf Seniorensport in all diesen bundesweit organisierten Verbänden bis hin zum Deutschen Olympischen Sportbund in Frankfurt heute diesen Schwerpunkt neu gefunden hat.
Vielen Dank, Frau Dörsam. Wir kommen schon langsam oder schon ziemlich schnell zum Ende der Sendung. Eine Frage würde ich gerne noch ansprechen. Frau Rohn, Stichwort ist schon gefallen, Rollator. Dr. Wilkom war da ja ein bisschen zurückhaltend. Wann ist nun wirklich ein Rollator für Menschen empfehlenswert?
Sobald derjenige tatsächlich unsicher ist, geschwächt ist, also wenn so viele, viele Symptome im Alltag auftreten, wenn ich jetzt vom Stuhl aufstehe, ist es so ganz einfach auch an sich zu beobachten, stütze ich mich an den Armlehnen ab, schaffe ich überhaupt alleine aufzustehen ohne die Armstützen und dergleichen mehr, kann ich eben, wie das Beispiel vorhin auch war, stehen überhaupt, ohne ins Schwanken zu geraten. Sobald ich das natürlich nicht mehr kann, insbesondere im Gang und vielleicht auch von außen schon angesprochen wurde, Mensch, du torkelst sozusagen, dann würde ich tatsächlich auch zum Rollator empfehlen. Nichtsdestotrotz würde ich immer versuchen, letztlich aktiv auch dem entgegenzuwirken und sei es eben, hier wurde jetzt das Krafttraining genannt, aber was ich auch ganz wichtig finde, auch der Hörerin von eben zu sagen, es gibt Sturzpräventionsprogramme, Körper in Balance wurde genannt, Balancetraining, es gibt die vielfältigsten Betitelungen für solche Übungen, weil Das wurde auch schon gesagt, einfach der feste Termin in der Gruppe, Dienstagmorgen um 10 bin ich dort, die animieren mich dazu und in diesen Gruppen, das sind zumeist ganzheitliche Programme, das heißt, dort werden alltägliche Situationen geübt, wie eben das Passieren des Hauptbahnhofs, weil ich irgendwohin umsteigen muss, wo ja auch viel bewegt ist, viele Gefahrenquellen sind und das tatsächlich geübt wird und alltagstauglich.
Üben und den Betroffenen dann aber eben auch die Scheu nehmen, zum Beispiel vor einem Rollator und sich selbst zu testen. Sturzgefahren können überall lauern, das haben wir gelernt und gerade im Alter können sie zu einer großen Gefahr werden. Was hilft? Sich selbst richtig einschätzen, das Sturzrisiko ermitteln und dann trainieren. Krankenkassen, Ärzte, Pflegeeinrichtungen können da helfen. Das war die Redezeit für heute. Großen Dank an alle, die mitgemacht haben, die angerufen haben, die geschrieben haben. Und natürlich besonderen Dank an meine beiden Gäste. Das ist einmal Claudia Rohn, Sportwissenschaftlerin, Sporttherapeutin vom Albertinenhaus hier in Hamburg. Und Dr. Martin Willkomm, ärztlicher Direktor im Krankenhaus Rotes Kreuz in Lübeck. Auch morgen haben wir wieder eine Redezeit. Das Thema dann, brauchen wir mehr Mut? War heute ja auch schon Thema. Mut. Ist Steinmeiers Appell der richtige Weg? Das ist dann morgen das Thema in der Redezeit wieder ab 21.05 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Mitmachen. Am Mikrofon war Andreas Sperling. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.